Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Winfried Herrmann, Baden-Württembergs Verkehrsminister. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie haben Sie denn gestern von dem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im Südwesten erfahren?
Naja, ich habe es ja schon etwas früher erfahren, nämlich vorgestern. Natürlich von der Geschäftsführung. Ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzender und da ist ja klar, dass die Geschäftsführung mich rechtzeitig informiert und auch vorwarnt. Es könnte ja sein, dass tatsächlich dann was kommt und dass man dann handeln müsste. Insofern war ich schon gut vorinformiert.
Aber die Sicherheitsvorkehrungen, die wurden ja offenbar erst gestern getroffen. Ist das richtig?
Ja, von dem Zeitpunkt ab, wo man wusste, da könnte was sein, hat man sofort sozusagen einen neuen Sicherheitsplan gemacht und entsprechende Vorkehrungen getroffen. Und das muss man dann immer auch so machen, dass man nicht alleine durch die Sicherheitsmaßnahmen alle beunruhigt und vielleicht auch einen Aufwand macht, der genau gewünscht worden ist mit so einem Projekt. Man sollte auch nicht überreagieren, sondern sehr bewusst und gezielt und aufmerksam.
Wann war denn der Moment, als der Entschluss fiel, dann doch auch an die Öffentlichkeit zu gehen?
Naja, das war das spätestens zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass man die Sicherheit sichtbar verstärken muss. Und dann muss man es auch erklären.
Es hieß dann, es ist erschreckend konkret. Was war denn konkret? Können Sie das mal konkretisieren?
Ja, also so genau werden wir jetzt da auch nicht drüber reden, aber das, so viel kann man schon sagen. Es ist halt bekannt geworden, dass an verschiedenen Stellen mehrere Personen sehr merkwürdige Beobachtungen vorgenommen haben und es dann auch wahrgenommen worden, dass die das machen. Und es war dann eigentlich nur die Erklärung, wenn jemand das so genau beobachtet, filmt, anguckt, dann hat er was vor.
Ja, es gab.
Und das war ja nicht der einzige Flughafen, es sind ja noch ein anderer Flughafen in Paris.
Paris, Charles de Gaulle.
Genau. Ja.
Da wurden dieselben Personen gesichtet. Die Rede ist von einem Vater und Sohn aus Nordrhein-Westfalen. Und auch mindestens einer der Verdächtigen ist als islamistischer Gefährder eingestuft. Was wissen Sie über den?
Darüber weiß ich nichts Genaues. Sie müssen auch wissen, es gibt ja auch eine klare Arbeitsteilung. Für die Sicherheit ist eben die Bundespolizei zuständig und eben auch die Sicherheitsdienste und die Flughafenführung und der Aufsichtsrat werden natürlich nur sekundär informiert, damit man Bescheid weiß und nicht über Details der Polizeiarbeit weiß ich nichts.
Und darüber weiß ich nichts Genaues, heißt übersetzt in Politikersprech, darüber darf ich nicht reden?
Nein, es ist tatsächlich so, dass ich über bestimmte Sachen auch nichts weiß und es auch nicht meine Aufgabe ist.
Ja, das Innenministerium hat erklärt, keine Erkenntnisse zu einer konkreten Gefährdung zu haben. Dann gab es aber doch wiederum Erkenntnisse. Welche Infos hat dann das Verkehrsministerium, um da einfach nochmal dran zu bleiben? Wer wird da konkret informiert?
Gut, nicht das Verkehrsministerium, sondern ich als Aufsichtsratsvorsitzender bin informiert worden. Und die Information war, es gab einfach diese verdächtigen Beobachtungen, und dann eben die zusätzliche Erkenntnis, dass es auch in Paris war und daraus ist dann geschlossen worden, waren nicht nur irgendwelche interessierten Amateurgucker am Flughafen, sondern da könnte was sein und das hat dazu geführt, dass man eben dann reagiert hat.
Jetzt haben wir gerade in den Nachrichten gehört, dass in Gatwick in London der Verkehr wieder freigegeben wurde am Flughafen. Haben Sie da etwas über mögliche Zusammenhänge gehört?
Nein.
Da gibt es keine Informationen?
Nein.
Und solche Bedrohungslagen, sind die für Sie Business as usual?
Nein, weil wir hatten das in Stuttgart wirklich bisher, soweit ich mich erinnern kann, sind jetzt doch über 7 Jahre, wo ich in der Position bin, hatten wir eigentlich kaum solche Vorfälle in der Art sowieso nicht. Es gibt immer mal wieder Dinge, deswegen wird man ja auch immer wieder aufgefordert, passen Sie auf Ihren Koffer auf oder so, dass so Fehlalarme und sowas gibt es natürlich schon.
Vielleicht können Sie gerade noch mal den SWR1-Hörern schildern, wie die Sicherheitslage jetzt am Flughafen in Stuttgart und an den anderen Flughäfen im Südwesten, in Friedrichshafen, Karlsruhe-Baden, all die betroffen sind. Was ist da heute anders?
Ja, Sie werden einfach sehen, dass da mehr Personal ist, mehr Polizei ist. Und ansonsten läuft alles möglichst völlig normal. Das ist auch unser Anspruch, dass wir das nicht eben, dass wir den Verkehr nicht zum Erliegen bringen, nur weil es eine Drohung gibt und dass man trotzdem die Drohung so ernst nimmt, dass man besonders aufmerksam ist und auch reagieren kann.
Wie sind Sie eigentlich heute Morgen hergekommen?
Heute bin ich hergekommen mit dem neuen Dienstfahrzeug. Das ist ein wirklich ein sehr neues Modell. Das kann man auch im Moment nicht kaufen. ein Fahrzeug, was mit Brennstoffzellentechnologie funktioniert und zugleich auch noch eine batterieelektrische Komponente hat, also mit Plug-in und eben dann mit Wasserstoff.
Ein Stadtgeländewagen mit Wasserstoff und Elektro war zu
lassen. Nein, das ist kein Stadtgeländewagen, aber es ist tatsächlich ein GLC von Mercedes. Schade, dass es den nur in der Variante gibt, aber es ist jetzt kein Großraumfahrzeug. Das will ich schon mal sagen. Der ist innerhalb und außerhalb nicht größer als die B-Klasse.
Der Ministerpräsident hat, glaube ich, das gleiche Modell diese Woche bekommen. Sind das die Weihnachtsgeschenke von Daimler?
Nein. Wir bezahlen diese Fahrzeuge ganz normal in einem Leasingvertrag, aber es sind besondere Fahrzeuge, weil sie noch nicht auf dem Markt sind und die werden ausprobiert, sozusagen bei Flotten.
Ja, es heißt, es sind Fahrzeuge, die bisher nur zu mieten sind. Warum das?
Ja, es sind Leasingfahrzeuge, weil der Daimler-Konzern nimmt die ja auch, um zu überprüfen, wie wirken bestimmte Techniken, was gibt es hier einen Verschleiß, was müssen wir verbessern. Also deswegen sind die eben noch nicht auf dem Markt. Schade, es wäre gut, wenn solche Fahrzeuge auch kleiner und etwas leichter auf dem Markt wären. Dann wären wir heute schon weiter in Sachen neuer Mobilität. Aber immerhin, es gibt sie.
Wer zahlt denn die Fahrzeuge der Landesregierung? Der Steuerzahler?
Na natürlich. Ich meine, alles, was der Staat macht, zahlt der Steuerzahler und auch die Steuerzahlerin. Und wir haben aber ganz normale Leasingverträge wie andere Großkunden auch. Wir haben da keine besonderen Konditionen. Wir dürfen nur nicht besonders viel Geld ausgeben. Da gibt es auch klare Regeln. Und ich habe zum Beispiel bei mir immer großen Wert darauf gelegt, dass wir eher kleinere Autos kaufen, sofern es irgendwie geht, für unsere Zwecke und verbrauchsarme und vor allen Dingen jetzt klimaneutrale Antriebe wählen, ob batterieelektrisch oder eben zum Beispiel Brennstoffzelle.
Ja, es gab Reaktionen auf die neuen Dienstfahrzeuge von der Deutschen Umwelthilfe. Die kritisierte die Fahrzeuge als überdimensioniert.
Ja, ich sagte ja bereits, die Fahrzeuge sind noch zu schwer und die müssen leichter werden, denn nur dann sind sie wirklich auch weniger im Energieverbrauch und damit haben sie weniger Energieverbrauch, sind besser, brauchen weniger Material, das muss das Ziel sein. Aber es ist halt so, dass die Unternehmen, und zwar machen das alle gerade, dass sie die neuen Technologien in die kleineren SUVs einbauen, eben weil die von der Konstruktion her auch so sind, dass man Batterien gut unterbringt und Platz haben. Und weil das natürlich auch eine Kundschaft ist, die eher mehr Geld hat, weil die Fahrzeuge jetzt noch teurer sind. Und ich dränge immer wieder drauf in all diesen Gesprächen. Wir brauchen endlich bezahlbare, preisgünstige Elektrofahrzeuge.
Ja, Sie drängen drauf und ich glaube auch der Ministerpräsident, als er designierter Ministerpräsident war, hat er im April 2011 schon gefordert, weniger und kleinere Autos zu bauen. Sind Sie da mit Ihren Forderungen gescheitert?
Nein, das hat er damals sozusagen gesagt als allgemeine Perspektive. Und das bleibt auch die richtige Perspektive. Wir brauchen nicht jeder Mensch braucht ein Auto, also im Sinne von besitzen, sondern man kann auch Autos ausleihen. Sharing heißt es heute. Da stellen sich auch die Automobilunternehmen drauf ein. Und die Autos müssen je nach Bedarf unterschiedlich groß sein und unterschiedlich schwer sein. Ich habe deswegen auch lange Zeit sozusagen ein Auto gehabt, wo ich nur in der Stadt fahre. Das war das rein batterieelektrische und ein Hybridfahrzeug für die längeren Strecken. Inzwischen hat sich die Technik geändert und jetzt fahren wir halt andere Fahrzeuge. Aber das Ziel ist immer, die möglichst besten und neuesten Techniken auch zu fahren, zu zeigen. In diesem Land werden solche Fahrzeuge gebaut und man kann sie auch demnächst erwerben oder schon erwerben.
Als Verkehrsminister haben Sie sicher die Zahlen im Blick. Wie viele Kraftfahrzeuge haben wir in Baden-Württemberg? Was sagt die Statistik?
Ja, die genaue Zahl habe ich nicht im Blick, aber grob gesagt kann man sagen, halb so viel wie wir Einwohner haben, also um die 5 Millionen rum.
Also angemeldete Pkw habe ich gestern recherchieren können, 6.410.321, der Stand von 2017. Während Ihrer Amtszeit sind 800.000 Kraftfahrzeuge angemeldet worden. Wie viel haben Sie denn in den Straßenbau investiert?
Sehr viel. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr investiert als in den Jahren zuvor. Das ist irgendwie eine der Verrücktheiten der Geschichte, dass ausgerechnet ein grüner Verkehrsminister sozusagen die Versäumnisse der CDU-Minister und die Versprechungen nachholen musste. Man hat über viele Jahre zu wenig investiert in die Infrastruktur generell, auch in die Straße.
Haben Sie eine Gesamtsumme?
Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben grob gesagt den Sanierungsetat verdoppelt im Vergleich zu etwa vor 7, 8 Jahren. Der Bund hat dasselbe getan, da ist sogar fast mehr als verdoppelt. Das war auch ein wesentlicher Anspruch von mir, dass wir die Infrastruktur erhalten und sanieren. Aber wir sind kein Entwicklungsland, wo man ständig neue Straßen bauen muss. Das war eine wichtige Kurskorrektur, die heute auch durch ist, die bundesweit eingehalten wird. Meine Kollegen und Kolleginnen in anderen Ländern haben das auch so gesehen. Am Anfang war ich alleine mit der Ansage, wir müssen nicht immer neue Straßen bauen, wir müssen das alte System besser machen und erhalten.
Ja, aber die Pendler, die mögen sich vielleicht dennoch wie in einem Entwicklungsland fühlen, denn drei der staureichsten deutschen Städte liegen in Baden-Württemberg, nämlich Karlsruhe, Heilbronn und Stuttgart. In Stuttgart verlieren die Autofahrer 44 Stunden pro Jahr im Stau, 14 Stunden mehr als der Bundesdurchschnitt. Was haben Sie da konkret als Verkehrsminister gegen getan?
Ja, wir haben insgesamt natürlich eine Mobilitätskonzeption, nicht nur eine Verkehrskonzeption. Das heißt, wir möchten alle Möglichkeiten, sich zu bewegen, zu verbessern. Und sozusagen der Straßenverkehr hat ja das Problem und das Auto hat das Problem, dass es sozusagen Opfer des eigenen Erfolgs geworden ist. Die Autos stehen sich ja selbst im Wege. Und jeder, der in den Stau fährt, denkt ja immer, dass die anderen der Stau sind, aber er ist halt selber auch. Sprich, jeder hat auch eine Wahlmöglichkeiten. Manche mehr, manche weniger, das ist auch klar. Und man muss Alternativen schaffen. Und ich habe seit meinem Amtsantritt massiv dafür gesorgt, dass wir insgesamt mehr tun im Bereich des öffentlichen Verkehrs, vor allem des Schienenverkehrs, da ist das Land auch zuständig. Den Radverkehr haben wir massiv ausgebaut, das hat es vorher noch gar nicht gegeben. Wir fördern Fußverkehr, eben halt viele Alternativen und damit wollen wir Mobilität sichern. Auf der Straße alleine wird es nicht klappen und mit Straßenbau auch nicht, weil Straßenbauprojekte dauern lange. Deswegen sage ich, wenn dann die Straßen erweitert werden, ja, aber nicht neue bauen.
Zum einen dauert es lange, zum anderen haben sie noch ein anderes Problem, vor dem sie stehen. Denn 3/4 der Autofahrer wollen nicht auf das Auto verzichten. Wie wollen Sie denn die Menschen für andere Verkehrsmittel begeistern?
Na gut, der Autofahrer muss ja auch nicht verzichten. Er kann es ja stehen lassen und nutzen, wenn es sinnvoll ist. Es gibt ja viele sinnvolle Zwecke für das Auto und wo das Auto das beste Transportmittel ist. Ich nutze das ja auch. Aber es gibt eben auch Situationen, wo man sagen muss, das ist blöd. Also in den Stau reinfahren oder in einen Ballungsraum reinfahren, wo man weiß, da ist immer Stau, keine Parkplätze. Und es ist ja wirklich so, dass etwa in Karlsruhe ein hervorragendes öffentliches Verkehrssystem ist. Auch übrigens im Verbandregion oder VVS ist insgesamt schon ein ziemlich viel besseres Angebot als früher. Die S-Bahn, die Stadtbahn, die Busse. Wenn Menschen von außen hierher kommen, sind sie oft überrascht, wie gut es ist.
Aber es bringt ja nichts, die Dinge schön zu reden, weil es hilft dem Bürger natürlich nur, die Probleme anzugucken und da auch zu reagieren.
Ich rede es nicht schön, aber ich weiß ja auch, dass Züge zu spät kommen oder gar ausfallen oder überfüllt sind. Das kenne ich alles und zwar sehr genau. Erstens, weil ich selber sie auch nutze und zwar im Alltag, wie als Minister. Aber auch, weil wir natürlich viel Post bekommen. Und trotzdem muss ich sagen, manche Menschen glauben, dass ihre eigene Erfahrung sozusagen das Weltbild an sich schon abbildet. Und das ist nicht so. Und manche Autofahrerinnen und Autofahrer beurteilen die Verkehrsmittel aus ihrer Schulzeit und anschließend sind sie nie mehr gefahren, sondern nur Auto gefahren und denken, die Züge sind heute noch so wie in ihrer Kindheit, so ist es aber auch nicht.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Sie wären nicht nur als Verkehrsminister gerade gefragt, sondern auch als Lehrer bei dem Lehrermangel. Schon mal über eine Umschulung nachgedacht?
Nein, das wäre nicht mehr notwendig. Ich war ja doch einige Jahre Lehrer, übrigens auch sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, ich war auch etwas unkonventionell. Aber jetzt bin ich... so lange in der Politik, dass ich nicht mehr in die Schule gehe.
Geben Sie uns Bilder zu dem unkonventionell?
Ja, ich habe Stoffe behandelt, die damals ungewöhnlich waren. Es gibt noch ein Leseheft, das wird heute noch gekauft und behandelt im Unterricht in der Mittelstufe, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler nicht per se uninteressiert sind an Literatur, aber wenn man denen irgendwelche alten Schinken vorlegen, mit denen sie einfach gar nichts anfangen können, die nicht ihrer Lebenswelt entsprechen, dann ist es schwierig werden, wenn man Texte nimmt, sagen wir aus der Popmusik. Zum Beispiel haben damals Udo Lindenberg Texte genommen. Das hat mir viel Ärger bei den Eltern eingebracht, aber die Schüler haben genau das wertgeschätzt. Ja.
Der Lehrermangel in Baden-Württemberg ist immens. Wie sehr schmerzt Sie das?
Also ich sehe natürlich schon lange, dass es zu knapp wird und dass es auch zu wenig Lehrer gibt. Und es ist ein Riesenproblem der Politik, dass man in Zyklen arbeitet, die dann meistens späte Auswirkungen haben. Also man stellt jahrelang Lehrer nicht mehr ein oder sagt, Leute, studiert was anderes. Lehrerberuf ist eher Arbeitslosigkeit. Und bis es dann ankommt in Schulen, dauert es einige Jahre. Und wenn man dann wieder Lehrer braucht, kommen die gerade mit einem Bewusstsein an die Unis. Eigentlich wird man als Lehrer arbeitslos, also studiert das nicht. Und es dauert Jahre, bis man das wieder dreht. Und bis es dann endlich gedreht wird, hat sich die Situation vielleicht schon wieder geändert.
Ist das ein allgemeines Problem der Politik, dass es einfach sehr viel langsamer geht und man nicht reagieren kann, weil Strukturen auch so starr sind?
Ja, das ist so. Ich könnte das jetzt auch auf den Straßenbau übertragen. Man hat so lange, oder Infrastrukturausbau insgesamt so lange, gesagt, wir haben zu wenig Geld, wir können nichts Neues anfangen. Das hat dazu geführt, dass die Bauwirtschaft sich im Wesentlichen in den letzten 20 Jahren halbiert hat. Und jetzt fährt der Staat auf allen Ebenen seine Bauprogramme hoch und muss jetzt schmerzhaft feststellen, dass die Bauunternehmen nicht mehr in der Lage sind, alles zu bauen und die Preise in die Höhe steigen, und zwar massiv. Und das merkt man einfach, das ist dieses zyklische und antizyklische Verhalten, dass das nicht wirklich gut gelingt.
Und bei solchen Problemen, gibt es da etwas aus Ihrem Lehrerberuf, was Ihnen jetzt in Ihrem Amt als Verkehrsminister nutzt?
Na, ich glaube, das Wichtigste, was ich als Lehrer gelernt habe, das ist, dass man klar und verständlich sprechen muss und dass man was gut erklären können muss, und das hilft mir sehr in der Politik.
Es waren welche Fächer? Sie haben Politik studiert, Deutsch studiert und Sport, korrekt?
Ja, genau. Die Fächer habe ich auch unterrichtet, ja.
Und könnten Sie jetzt noch eine Stunde geben? Was würden Sie am liebsten geben? Welche Stunde?
Also das muss man schon klar sagen. Also ich bin jetzt ja über 30 Jahre raus. Also so einfach mal kurz Sportunterricht zu machen, das geht nicht so. Also ich war damals jung und fit und habe viele Fähigkeiten gehabt, die ich heute nicht mehr habe. Und man hat auch anderes Wissen gehabt. Man muss ja auch den Lehrplan kennen und die Bücher, die dort dann waren, etwa im Deutschunterricht oder den Stoff in Politik, könnte ich wahrscheinlich am leichtesten bewältigen. Also das ist auch nicht so einfach. Da sollte man sich nichts vormachen. Ein guter Lehrer muss erstens auf hohem wissenschaftlichen Niveau arbeiten, guter Pädagoge sein, und er muss halt auch viel Wissen über das haben, was er in der Schule unterrichtet.
Ja, was ist denn dann davon zu halten, dass Brandenburg beispielsweise die Referendariatszeit um ein Jahr verkürzt und dass viele Quereinsteiger inzwischen gefordert sind, weil der Lehrermangel so groß ist?
Na, ich würde mal sagen, besser ein Lehrer, der eine verkürzte Ausbildung hat, oder ein Quereinsteiger, als gar keinen Unterricht. Ich glaube auch, dass es der Schule insgesamt durchaus gut tut. Dafür habe ich immer geworben, dass man Quereinsteiger auch hat. Also nicht ersatzweise ein Ausschließer, aber auch zur Ergänzung, weil natürlich jemand, der zum Beispiel in einem Automobilbetrieb arbeitet und Ingenieur ist, der kann was ganz anderes erzählen als der Physiklehrer oder der Chemielehrer. Also man Lebenswelten in die Schule reinholen durch Berufe, das macht einen großen Sinn. Das ist, glaube ich, eine Bereicherung.
Ja, jetzt muss ich die Kurve zu einer anderen Lebenswelt kriegen. Wir wollten über Stuttgart 21 sprechen. Die Anbindung an den Flughafen ist diese Woche großes Thema und sorgt für große Empörung. Im Verkehrsausschuss hieß es, der S-Bahn-Verkehr wird trotz der Arbeiten reibungslos laufen. Aber es gibt jetzt und es wird massive Einschränkungen geben. Wie groß ist der Glaubwürdigkeitsverlust?
Naja, dann haben bestimmte Leute, die das Projekt befürwortet haben und die nie darüber gesprochen haben, dass es da auch Probleme, Risiken gibt, was Zeit anlangt, was Kosten anlangt. Und es gab ja nicht wenige, die die Geschichte erzählt haben damals, man wird von diesem Projekt gar nichts merken, weil unterirdisch wird gebaut, oberirdisch kann alles weitergehen, irgendwann schaltet man um und alles ist gut. Und jetzt wird sichtbar, dass das alles ein Märchen war, sondern dass es natürlich massive Störungen gibt im Verkehrssystem. Es müssen ständig Straßen umgelegt werden, in der Stadt und außerhalb. Und jetzt ist halt sichtbar geworden, dass natürlich, wenn man oben am Flughafen baut, dass es nicht ohne Störung abgeht. Wenn man eine S-Bahn verändert oder baut an der S-Bahn, dann kostet es natürlich Zeit und dann kann man auch nicht einfach weitermachen.
War das nicht von vornherein klar? Inwiefern ist das dann auch ein Kommunikationsproblem zwischen Politik und den Projektpartnern von Stuttgart 21?
Na, das ist es nicht. Also es gibt also gerade diejenigen, die das Projekt kritisch gesehen haben oder dagegen waren, die haben vieles vorhergesagt, was dann leider wahr geworden ist. Aber damit wirst du nicht irgendwie belobt oder wertgeschätzt, wenn du recht hast. Aber man hat immer davor gewarnt, dass es diese Störung gibt. Und viele wollten nicht wahrhaben, dass es so kommt. Insofern kann man nicht sagen, die Politik hat nicht, sondern einige in der Politik haben gewarnt. Andere haben gesagt, es ist alles nicht so schlimm. Und tatsächlich ist es halt schwierig. Und wir haben jetzt die Aufgabe, jetzt gerade, wenn ich wir sage, das Ministerium, aber auch die Stadt, wir wollen dazu beitragen, dass es möglichst geringe Störungen gibt. Wir kooperieren deswegen auch mit der Bahn sehr eng. Also es ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein enges Zusammenarbeiten, weil auch die das Projekt bei der Bahn machen, natürlich nicht den Verkehr stören wollen, sondern möglichst schnell bauen wollen. Aber es ist eben schwierig.
Ja, das Thema, den Verkehr nicht stören zu wollen. Nehmen wir mal dieses konkrete Beispiel, die Anbindung an den Flughafen. Da hieß es jetzt auch, der Verkehr würde da nur wenige Wochen und einige Wochenenden unterbrochen. Hallo Grammatik, manchmal ist sie weg, ne? Und auf die Frage, auf die ich hinaus will, ist, wo stehen wir jetzt? Also ich glaube, von einem Jahr ist die Rede, oder?
Ja, es ist so, dass die Bahn Vorschläge gemacht hat, wie man da bauen kann und hat halt festgestellt, wenn sie während dem rollenden Rad sozusagen, während die S-Bahn fährt, baut, dann muss sie ab und zu sperren, aber in der Summe braucht sie dann länger und es wird dann auch über ein Jahr Sperrzeit sein oder man macht es ein Jahr konzentriert und dann wird man schneller fertig. Wir sind der Meinung, da gibt es auch einen dritten Weg, nämlich dass man nicht nur den S-Bahnhof stilllegt, sondern dass man einen provisorischen nah beim Flughafen, der so nah ist, dass man zumindest ohne Gepäck zu Fuß gehen kann und mit Gepäck gibt es dann einen kurzen Shuttle, dass es die bessere Lösung ist. Das ist übrigens noch nicht entschieden, sondern das ist ja jetzt rausgekommen und Stadt, Land und die Region werden alles tun, dass die S-Bahn nicht ein Jahr lang unterbrochen wird und man dann irgendwie mit Shuttlebussen von Echterdingen oder aus der Stadt raus die Fahrgäste dahin bringt zum Flughafen.
Ja, es sorgt gerade für große Empörung und die Schutzgemeinschaft Filder, die fürchtet ein Verkehrschaos, wenn auch Filder statt vom S-Bahn-Verkehr abgehängt werden muss und sagt, naja, aus einem Jahr, wir wissen ja, wie das ist bei Bauzeiten, da können auch schnell zwei raus werden. Können Sie da aktuell Entwarnung geben?
Nee, das kann man heute ja noch nicht. Also man muss mal dazu sagen, das ist manchen schon verrutscht und nicht klar. Am Flughafen gibt es noch keine Planfeststellung und keine rechtskräftige Planfeststellung für all die Umbaumaßnahmen, über die wir jetzt reden. Das heißt, das muss erst geschehen, dann kann man mit den Baumaßnahmen beginnen und dann erst nach einigen Jahren kommt man dann zu dem Zeitpunkt, wo die S-Bahn gesperrt werden muss oder eben teilweise gesperrt werden muss. Und tatsächlich ist es so, dass hinterm Flughafen wird es dann nicht weitergehen, sondern das würde dann vor dem Flughafen enden auf Zeit. Aber das ist nicht anders machbar. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Wer sich für dieses Projekt stark gemacht hat, der wusste eigentlich, wenn er einigermaßen clever war, dass es da zu Störungen kommt. Und die gegen waren, haben ja immer gesagt, es gibt so viel Störungen, so viele Probleme. Das ist der falsche Weg.
Wie sieht denn in Ihren Augen die Mobilität der Zukunft aus?
Also sie wird sicherlich sehr vielfältig sein. Also man wird verschiedene Verkehrsmittel haben. Wir werden elektrifizierte LKWs auf Straßen sehen und wir werden vor allen Dingen viel Elektrofahrzeuge auf PKWs sehen, ob mit Brennstoffzellenantrieb oder eben batterieelektrisch oder Hybride. Also wird es viel geben und wir werden auch übrigens die Bahnverkehre mehr elektrifizieren, Busse. Also da wird sich viel ändern, weil das Ziel ist sehr klar. Wir müssen bis zur Mitte des Jahrhunderts weitgehend klimaneutral mobil sein. Das heißt, aussteigen aus der fossilen Verbrennung im Verkehrssektor. Und es wird eine gewaltige Veränderung und Transformation im gesamten Mobilitätssektor bedeuten.
Gerade die E-Mobilität treibt auch viele SWR1-Hörer um, beispielsweise Ulf Lachenmeier aus Backnang, Peter Humler aus Hohentengen oder auch Gerd aus Esslingen. Ich zitiere gerade mal Gerd aus Esslingen, der per Mail ins Studio schreibt und er fragt, woher kommt der Strom für die E-Autos aus Kohlekraftwerken? Wie stehen Sie zu der Umweltvernichtung in anderen Ländern, dass uns saubere Umwelt vorgegaukelt wird, Biosprit und so weiter, Palmöl, Rohstoffe für Batterien? Wie kann ein Verein wie die Deutsche Umwelthilfe ein ganzes Land geißeln, ist seine Frage.
Aber das waren ja viele Fragen eigentlich im Grunde genommen. Also zunächst muss klar sein, Strom muss aus erneuerbarer Energie kommen, sonst ist es kein wirklicher Fortschritt. Wenn das Kohlestrom ist oder Atomstrom ist, dann haben wir nicht gewonnen, sondern dann haben wir mit Zitronen gehandelt. Deswegen brauchen wir viel mehr erneuerbare Energien, Solarstrom, Windenergie und auch wahrscheinlich Wasserstoff, der dann aus Windenergie oder aus überschüssiger regenerativer Energie gewonnen werden kann. All das brauchen wir, sonst macht es keinen Sinn. Und richtig ist auch, dass man bei der Kette der Produktion eines Autos von ganz Anfang, von der Wiege bis zur Bahre, wie man sagt, die ökologischen Auswirkungen anschauen muss. Und da muss natürlich auch die Batterieherstellung mit betrachtet werden und die Rohstoffe müssen auch sozusagen betrachtet werden und es muss darauf geachtet werden, dass die natürlich möglichst sozial, unter sozial korrekten Bedingungen und auch in ökologischen sauberen Bedingungen erwirtschaftet werden. Ich muss aber allerdings dazu sagen, ich kenne das Argument wirklich aus vielen, vielen Diskussionen. Das gilt aber genauso natürlich für das Öl, was ja auch seit 100 Jahren unter dreckigsten Bedingungen und auch mit großen Umweltschäden gewonnen wird. Das übersieht man dann gerne. Aber für mich als Ökologen gilt, die ganze Kette muss ökologisch korrekt sein.
Sie haben jetzt die Herstellung angesprochen, aber Sie haben nicht die Entsorgung der Batterien angesprochen. Wie soll die aussehen?
Ja, im Moment gibt es nicht viel zu entsorgen, weil das noch nicht so weit ist. Aber es gibt natürlich auch bereits Entsorgungskonzepte oder Nachnutzungskonzepte. Also die Batterien werden nach einiger Zeit nicht mehr so leistungsfähig sein, aber sie sind nicht unbrauchbar. Man kann sie zum Beispiel als Speicher für andere Zwecke verwenden. Man kann sie übrigens auch wieder zerlegen und sozusagen die Prozesse chemisch wieder trennen oder in chemischen Prozessen trennen, wiederaufarbeiten. All das ist möglich. Aber es muss natürlich auch noch weiter erforscht werden, weil klar ist, diese Technologie ist am Anfang. Wir werden auch sehen, dass es bald eine neue Generation von Batterien gibt, die eben nicht mehr auf diesen Rohstoffen, die jetzt problematisch sind, basieren, sondern auf anderen, die leichter zu haben sind und auch vielleicht dann auch sogar am Ende eine bessere Batterie ausmachen.
Wie aufgeschlossen ist denn beispielsweise ein Verband der deutschen Automobilindustrie gegenüber all diesen neuen Mobilitätskonzepten?
Ja, im Allgemeinen ist mir, glaube ich, schon auch beim VDA sich bewusst, dass sich viel ändern muss und dass die Elektromobilität kommen wird. Aber konkret ist man oft Bremser. Also wenn irgendwie die Europäische Union sich endlich durchringt, CO2-Grenzwerte zu verschärfen, um die Klimaziele zu erreichen und Innovationen im Automobilsektor anzustoßen, auch übrigens Effizienzsteigerung anzustoßen, dann ist der VDA immer der Erste, der sagt, es geht nicht, viel zu anstrengend oder viel zu schwierig. Und ich erwarte einen vom Industrieverband, der von sich aus der Meinung ist, die Branche ist innovativ, dass sie sagen, das schaffen wir. Wir bieten Lösungen an, wir arbeiten an Lösungen, denn eins muss klar sein, die Automobilindustrie ist wie jeder Einzelne und jede Einzelne in der Pflicht, was für Klimaschutz zu tun. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Viele Länder, fast alle Länder der Welt haben sich dem Klimaschutz verschrieben, haben einen völkerrechtsverbindlichen Vertrag in Paris unterschrieben, jetzt nochmals nachgearbeitet in Katowice in Polen. Und das ist unser Ziel, daran müssen wir uns orientieren, da kann sich keiner aus der Verantwortung stellen.
Simon & Garfunkel, gespielt für den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann. Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer geht ja als Hobby-DJ durch. Als was würden Sie hobbymäßig durchgehen?
Eher als Läufer. Ja, ich mache ja gern Sport, ist ja logisch, habe ja auch Sport studiert. Das bedauere ich heute, dass ich da nicht mehr Zeit dazu habe. Aber ich gucke, dass ich mit einer gewissen Regelmäßigkeit ins Studio gehe und in den Wald laufe, damit ich fit bleibe.
Und das Sportprogramm heute sah dann wie aus?
Heute war nicht viel Sport, war nur mit dem Fahrrad ins Ministerium fahren. Aber da ging es weitgehend einen Berg runter.
Und zur musikalischen Vergangenheit, also Musik ist schon etwas, was Sie begeistert.
Ja, ich höre immer noch gerne Musik, auch übrigens SWR 1, wenngleich ich manchmal eine breitere Darbietung mir wünschen würde, nicht immer das Gleiche, aber es ist, ich liebe neue Musik.
Sie haben das Programm ja gerade aufgemischt als Musikchef hier.
Ich liebe neue und alte Musik, aber ich will auch nicht immer nur die Lieder meiner Jugend hören.
Was hören Sie aktuell?
Ja, aktuell, also ich höre auch sozusagen die neueren Sängerinnen und Sänger und im Grunde genommen querbeet ich. Also ich bin nicht Fan von Alter, über das Alter bin ich raus.
Wir wollten uns auch noch unterhalten über die Dieselfahrverbote, die ab Anfang Januar anstehen. Was sagen Sie denn den Menschen, die jetzt ab Anfang Januar nicht mehr in die Stadt fahren können?
Ja, wir haben ja eine lange Diskussion, das geht ja jetzt seit vielen Jahren, es ist nicht nur ein Jahr gewesen, dass wir darauf hingewiesen haben, dass die Luft in Stuttgart nicht sauber ist, die Grenzwerte nicht eingehalten werden, dass man was machen muss. Und wir haben ja viel gemacht, wir haben jetzt auch das Angebot des öffentlichen Verkehrs verbessert, wir haben neue Tarife, Baden-Württemberg-Tarif, ein Ticket fürs ganze Land, wir haben günstige Ticket beim VVS, also man kann umsteigen und die Leute sollen auch umsteigen und wenn sie das nicht können, dann müssen sie sich ein neueres Auto kaufen oder sich mit jemandem zusammentun, der ein neueres Auto hat. Es sind ja nur die älteren Autos, die jetzt erstmal ein Fahrverbot bekommen, Euro 4.
Ja, aber trotzdem sind die Bahnen gerappelt voll, wenn man zu Stoßzeiten unterwegs ist. Nicht für jeden kommt das in Frage. Und die Ausnahmeregelungen werden aber so nicht in Anspruch genommen.
Doch, doch. Also es gibt übrigens viele Ausnahmeregelungen und die werden auch in Anspruch genommen. Ich will aber auch nochmal was sagen zu den vollen Bahnen. Natürlich sind Bahnen voll in Stoßzeiten oder Hauptverkehrszeiten, aber in anderen Zeiten nicht und nicht alle Strecken sind gleichermaßen ausgelastet. Wir kommen aber übrigens auch dem Ansturm nach. Etwa die SSB verlängert die Züge. Es gibt auch neue Linien. Wir arbeiten gerade am Konzept von Verstärkerbuslinien. Wir werden mit neuen Nahverkehrszügen kommen. Also das Angebot wird auch schon besser und ausgeweitet. Und was wir auch vielleicht lernen sollen, das ist, wir müssen den Verkehr entzerren. Ich stelle immer wieder fest, wenn Ferien sind, gibt es keine Staus. Und das liegt daran, weil alle Schulen fast gleichzeitig beginnen, wenn man alleine den Schulanfang mal entzerren würde, zwischen 7:30 und 8:30, hätten wir schon viele Stauprobleme gelöst.
Haben Sie mit der Kollegin aus dem Kultusministerium gesprochen?
Da habe ich da auch schon drüber gesprochen. Es ist erstaunlich, dass da nicht weder die Kultusministerin noch der Verkehrsminister zuständig ist, sondern die Schulanfangszeiten werden von den Schulleitern bestimmt. Die besprechen sich und die machen das seit ewigen Zeiten so, als wäre das schon von Moses in Stein gemeißelt worden. Aber man könnte eigentlich wirklich auch die Schule um 9:30 anfangen. Da würden sich viele Schülerinnen freuen und nur keiner tut's. Und ich werbe sehr dafür, dass es endlich mal eine Schule macht.
Zurück zu den Ausnahmeregelungen beim Dieselfahrverbot. Es gibt wohl 7.200 Ausnahmeberechtigte, aber bisher haben davon nur ein Viertel einen Antrag gestellt. Wie erklären sich das? Fahren die auf gut Glück rein, weil sie ja wissen, so richtig kontrolliert werden kann nicht?
Nee, ich glaube, dass die meisten gedacht haben, es kommt vielleicht doch nicht oder manche wussten auch noch nicht, wie es geht. Und es gibt ja die Tendenz, vieles auf den letzten Drücker zu machen. Und es wird Kontrollen geben, auf jeden Fall. Wir werden keine Massenkontrollen machen, wir werden eher stichprobenartige Kontrollen haben. Es wird der ruhende Verkehr überprüft werden, auch da eher stichprobenartig. Also man hat schon ein Risiko und wer halt mit dem falschen Auto in die Umweltzone einfährt, muss mit 80 Euro Strafe rechnen.
Ich weiß nicht, ob ich Sie outen darf an dieser Stelle, aber die Sendung ist sowieso gleich vorbei. Insofern verlassen Sie das Studio sowieso im Anschluss. Denn Sie haben im Vorgespräch eben erzählt, Sie haben früher mal Tagebuch geschrieben und Sie haben auch mal überlegt, ein Buchprojekt zu veröffentlichen, haben das dann aber wieder verworfen. Was war das für ein Projekt?
Naja, ich habe mir überlegt, dass man die Erfahrungen, die Erlebnisse, die man in der Politik macht, ausschreibt und mal sozusagen Politik von innen raus erklärt, weil das ja doch ganz anders abläuft, wie das von außen dann sichtbar wird und dargestellt wird. Ich habe das Projekt noch nicht ganz aufgegeben, aber dafür brauchen wir viel Zeit.
Was hatten Sie denn selbst für eine Vorstellung von der Politik und wurden dann eines Besseren belehrt?
Ich habe mir schon vorgestellt, dass es eher rationaler zugeht, diskursiver. Und nicht öfters sind es dann halt irgendwie sehr ad hoc Entscheidungen oder auch zweckgebundene Sachen oder dass man irgendwie auch Tauschgeschäfte macht in der Politik, das gibt's ja alles, ja, und auch der Druck, der zum Teil den ich erfahren habe, als ich Bundestagsabgeordneter war und mal nicht der Mehrheitsmeinung war, als Pazifist war ich gegen die Kriegseinsätze, habe da schon ziemlich massiv Druck bekommen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass da die Mehrheit souveräner damit umgeht.
Inwiefern begegnet Ihnen das Thema Politikverdrossenheit?
Ja, immer mal wieder, weil viele Leute pauschal sagen, die Politik löst die Probleme nicht. Und das ist sehr ärgerlich, weil Politik löst viele Probleme. Und Politik ist nicht per se schlecht, aber oft versagt sie halt auch. Und nehmen wir das Beispiel Diesel und Dieselfahrverbote, ist ja auch eine Folge von Versagen der Politik gegenüber der Automobilindustrie. Man hat denen nicht rechtzeitig gezeigt, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie korrigieren müssen, dass sie für Nachrüstung sorgen müssen, dass sie das Gesetz nicht aushöhlen dürfen. Da ist man oft zu sehr der Automobilindustrie auf den Schoß gesessen. Das darf Politik nicht.
Ja, beim vergangenen Dieselgipfel kam, glaube ich, von 3 Vorständen nur einer. Also zeigt das nicht ein absolutes Versagen der Politik, dass man auch die Politik gar nicht ernst nimmt von Unternehmensseite?
Also nicht der Politik im Allgemeinen. Uns in Baden-Württemberg nehmen sie inzwischen ernst, auch die Automobilindustrie. Aber auf Bundesebene, muss ich sagen, hat man eben zu lange die Automobilindustrie verteidigt und sie nicht in die Pflicht genommen. Und man muss ganz klar sagen, die Fahrverbote sind am Ende zu verantworten von der Automobilindustrie, die schlechte Autos geliefert hat, und zwar schlechter, als sie es kann. Sie kann nämlich saubere Autos liefern und sie hätte auch andere liefern können, hat sie nicht getan, hat da auch ihre Kundinnen und Kunden schwer getäuscht.
Das geben Sie jetzt weiter als Baustelle an die Bundespolitik. Wenn Sie jetzt an eigene persönliche Baustellen gehen, was ist so gerade eine Baustelle, an der Sie persönlich an sich arbeiten?
Sie meinen jetzt an mir ganz persönlich?
Ja.
Naja, also dann braucht man immer eine Mischung aus Geduld und Ungeduld in der Politik. Man braucht unendlich viel Geduld und darf nicht zu viel Geduld haben, weil sonst erreicht man nichts. Und es dauert vieles in der Politik zu lange. Ob das jetzt ein Schienenprojekt ist oder die Elektrifizierung oder jetzt auch die Elektrifizierung der Autos oder besserer ÖPNV. Alles braucht Zeit und sollte alles schneller gehen. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Man bräuchte schnelle Lösungen. Alles dauert lange.
Aktuell, wir haben eben drüber gesprochen, der Zeitverlust in Stuttgart, weil Stuttgart mit die staureichste Stadt überhaupt Deutschlands ist. 44 Tage verliert man im Stau. Ihre Prognose für 2019, Daumen rauf oder runter, gibt es mehr oder weniger Stau?
Nein, es wird besser, weil wir bieten Alternativen. Man kann umsteigen und ich setze auch darauf, dass die Menschen cleverer sind und auch sich überlegen, wie können sie selber einen Beitrag leisten zum Abbau des Verkehrsstaus. Man muss ja nicht immer aufs Auto verzichten, aber ab und zu wäre schon hilfreich. Im Übrigen muss ich dementieren, dass Stuttgart die staureichste Stadt ist. Das sind längst andere Städte wie Köln oder München.
Ja, aber liegt alleine 14 Stunden über dem Bundesdurchschnitt die Tage, die man
ja,
im Stau steht in Stuttgart.
Ja, aber es gibt eben halt auch sehr viele Autos und sehr viele Menschen, die affin zum Auto sind, weil sie auch in der Automobilbranche arbeiten, ihr Geld verdienen. Und es ist halt ein dichter Raum, es ist ein boomender Raum. Und deswegen müssen wir hier halt auch wirklich ein bisschen umdenken und auch mehr in Alternativen denken und auch selber uns bewusst machen, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann und nicht immer nur die anderen.
Das war das Wort zum Sonntag, auch wenn noch kein Sonntag ist, des Verkehrsministers Winfried Herrmann. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute.
Auch. Eins gehört.